Wenn ich erfolgreich werden will, muss ich nach Faktenlage urteilen und Entscheidungen treffen, nach Zahlen, Daten, Fakten und nicht nach Emotionen.
Unternehmer Jam Session. Wir legen los, würde ich sagen, oder? Ich bin so gespannt und so excited. Yasin ist da.
I'm so excited.
Zum vierten Mal bist du hier im Podcast.
Ja.
Und ich bereite mich ja immer nie vor, also gebe ich immer vor, dass ich das nicht mache. Manchmal mache ich es dann doch. Und ich habe festgestellt, es ist ja verdammt nochmal 3 Jahre her.
Ja.
Als die Folgen rausgekommen sind. Die sind relativ dicht hintereinander rausgekommen.
Gab es schon mal jemanden mit 4 Folgen?
Lass mich kurz überlegen. Ich meine nicht tatsächlich.
Und Nummer 1?
Bist immer noch du.
Mit der, euch? Okay.
Bist immer noch du mit der ersten Folge. Wo wir ja quasi drüber gesprochen haben, wie du in die Fitnessbranche reingekommen bist, wie du dein erstes Fitnessstudio eröffnet hast. In der zweiten Folge hatten wir drüber gesprochen, wie es dann dazu kam, dass du gesagt hast, ich baue ein Franchise-System auf und sind ausgestiegen Anfang 2023, also von der Erzählstory her. Und dann hatten wir nochmal eine Folge aufgenommen, die fand ich auch sehr, sehr cool, wo du über deine Erfolgsgeheimnisse quasi gesprochen hast und über deine Weisheiten, basierend auf dem Buch Behind the Frog.
Eat That Frog.
Eat That Frog.
Brian Tracy, Eat That Frog.
Genau, auch sehr, sehr spannende Folge. Werden wir alles verlinken, auf jeden Fall in den Shownotes. Und für diejenigen, die dich vielleicht oder die Folgen nicht gehört haben und mit dir nichts anfangen können, eine Zeitung, Fitness Society heißt die, glaube ich, titelte mal, ne, der Actionheld der Fitnessbranche, weil auch darüber haben wir gesprochen, wie sehr du inspiriert bist von Actionfilmen der 80er, 90er Jahre. Und du hast ja auch gerade erzählt hier im Vorgespräch und konnten wir auf deinen Stories ja auch sehen, dass du im Geburtshaus von Arnold Schwarzenegger warst.
Ja, am Sonntag vor, was ist heute? Mittwoch, 3 Tage.
Vor drei Tagen. Ja. Und das Spannende ist auch, und ich fand, du hast das richtig geil auf den Punkt gebracht in der Story. Die ging ja, weiß ich nicht, eine Minute oder so. Und aber wie du da auf den Punkt gebracht hast, wie wichtig Disziplin ist, um Erfolg zu haben. Ja. Weil was Arnold aus den, ich sag mal, in Anführungszeichen ärmlichen Verhältnissen gemacht hat, die man da auch gesehen hat, diesen Erfolgsweg zu gehen. Und wir hatten ja gerade gesagt, heute haben Menschen alle Möglichkeiten, sich Wissen anzueignen und so weiter und so fort. Aber viele wollen halt den Weg nicht gehen. Du hast ja auch einen sehr schönen Spruch dazu gesagt, der von Klaus Bauer kommt.
Schaue immer, was du tust, dann weißt du, was du willst.
Genau, das war der eine. Und der andere war, viele wollen immer was sein, aber nichts werden.
Jeder will was sein, aber keiner will was werden.
Ja. Den Weg dafür gehen.
Genau. Die Schmerzen, die Entbehrungen durchzugehen. Ja, es ist nicht immer nur Zuckerschlecken und schön, sondern man muss halt auch ab und zu mal die Arschbacken zusammenkneifen und dann durch unbequeme Zeiten durch.
Ja, und du hast mir ja gerade schon verraten, als wir zusammen hierher gefahren sind, dass du ein sehr, sehr hartes Jahr hattest.
Ja.
Das war letztes Jahr, ne? 2025. Ja. Und ich würde es aber gern mal quasi 2023 ansetzen, damit wir die Geschichte mal weiter erzählen, wie es denn dann auch weitergegangen ist. Also wir sind quasi ausgestiegen, hey, jetzt geht's richtig los im Franchise, es ging schon richtig los, hast auch erzählt, wie du durch die Pandemie gekommen bist, wo auch viele andere gesagt haben, oh, es geht überhaupt nichts mehr, war mit deine stärkste Wachstumsphase in der Pandemie, was auch sehr beeindruckend ist, auch wie du die Pandemie wahrgenommen hast, wie du dich im Stich gelassen gefühlt hast von der Politik, wie viele Unternehmer, muss man ja einfach mal sagen. Wie ging es denn dann jetzt weiter, wenn du dich mal zurückerinnern kannst, 2023?
Ich hatte seit, das habe ich dieses Jahr und letztes Jahr nochmal genau nachgeschaut, nachdem jetzt der Verkauf über den Tisch gegangen ist, habe ich mal nachgeschaut, wie lange überhaupt dieser ganze Prozess gedauert hat. Und die LBBW, die Landesbank Baden-Württemberg, hat mich bei dem kompletten Verkaufsprozess und mit der Investorensuche begleitet von Anfang an. Und die erste E-Mail zwischen der Landesbank Baden-Württemberg und mir war im Januar 2021.
Ach krass.
Januar 2021. Das heißt, wir haben gut 4,5 Jahre gebraucht, bis dieser Deal über die Bühne gegangen ist.
Ja.
Da hätten die meisten wahrscheinlich schon lange das Handtuch hingeworfen, weil du musst ja immer wieder mit Rückschlägen oder mit Niederlagen umgehen. Und Aber hier, es kommt im Leben nicht darauf an, wie hart du zuschlägst, sondern wie viele Schläge du einsteckst und trotzdem weitermachst. Also Rocky-Zitat, mhm. Mal wieder eins von meinen Glaubenssätze. Und die Landesbank hat verschiedene Investoren, also andersrum. Die Landesbank hat erstmal mit mir ein Factbook erstellt, also ein Zahlen-, Daten-, Faktenbuch mhm. über mein Unternehmen oder über die verschiedenen Unternehmen. Das waren ja drei größere GmbHs mit vielen kleinen Kommanditgesellschaften. Es waren in Summe, glaube ich, so 16 bis 18 verschiedene Unternehmen. Und dieses Factbook wurde dann an verschiedene Investoren rausgeschickt. Dann kamen Angebote rein, dann haben die mir nicht gefallen und nicht gepasst oder hat da was nicht gepasst, haben auch einige Absagen bekommen mit verschiedenen Begründungen. Die LBBW hat dann danach gehakt, damit wir wissen, woran wir sind oder an was es liegt. Mhm. Und dann haben wir wieder daran gearbeitet. Oftmals war zum Beispiel eine Aussage für eine Absage, dass das komplette Unternehmen zu stark auf mich als Person abgestimmt war, sodass ich dann eine zweite Führungsebene eingezogen habe mit drei Prokuristen, mit verschiedenen Aufgabenbereichen und so dann im Grunde genommen schon das komplette Unternehmen umstrukturiert, sodass es den Investoren besser gefällt, sodass ich dann diese Aussagen oder diese Absagen dann so nicht mehr bekomme. Also, oder Einwandvorwegnahme für den nächsten Run auf die Investoren. Und dann haben wir dann ein Jahr drauf nochmal die Investoren angeschrieben, hatten dann da davor aber halt nochmal ein bisschen Pause gemacht, um die Zahlen besser noch darzustellen, weil es kam ja die Problematik dazu, dass im Januar 21 waren wir ja noch in der Pandemie, also im Lockdown. Und auch ein Jahr später, wo das dann die ersten Investoren angeschrieben worden sind mit den Effektbooks, da hat sich ja am Anfang auch gar keiner getraut, in so großen Summen in der Fitnessbranche zu investieren, weil ja wir der Sündenbock oder einer der Sündenböcke waren in der Pandemie. Als Gastronomie wurde ja geschlossen und die komplette Fitnessbranche. Wir hatten 10,5 Monate geschlossen. Das hatte ich, glaube schon in der Podcast 2 und 3 ausführlicher Stellung dazu genommen. Und danach war es ja auch nicht einfacher nach Wiedereröffnung. Die Studios, die Fitnessbranche lief dann wieder an. Aber die Investoren waren noch nicht so weit und die Banken zweimal nicht, weil ja immer noch die Branche sehr kritisch gesehen wurde. Weil der Banker zum Beispiel, man weiß ja nicht, vielleicht wird ja jetzt nochmal geschlossen, vielleicht kommt ja nochmal ein Virus ums Eck.
Also das war eigentlich total crazy, ne? Weil die Kunden hatten ja echt Bock, wieder zu trainieren.
Ja.
Und man hat ja auch wieder gute Zahlen und so geschrieben, aber es wollte keiner sehen. Ne? Auch Banken, was wir für Schwierigkeiten hatten, Finanzierung, weil alle gesagt haben, nee, die Branche funktioniert noch nicht wieder. Und wir alle gesagt haben, aber das guck doch nochmal hin, erlebt doch mal.
Ja.
Ich hätte nur noch eine andere Frage, weil da haben wir im Podcast nicht drüber gesprochen. Du hattest gerade gesagt, die erste E-Mail war irgendwann in 21.
Januar 21.
Januar 21.
Ja.
Was waren denn damals deine Beweggründe, überhaupt drüber nachzudenken, zu sagen, hey, ich könnte mir vorstellen, mein Lebenswerk auch in den Investorenhand zu geben?
Ja, ich habe die Maßnahmen der Regierung sehr kritisch beäugt.
Ja, okay.
Ich war da nicht mit einverstanden. Und habe dann für mich den Schluss gezogen, dass ich verkaufen möchte oder verkaufen werde, weil ich dieses System verlassen werde. Also ich habe immer so ein Credo für mich gehabt, kannst das System nicht ändern, du kannst nur in einem System dich bewegen und schlaue Entscheidungen für dich treffen, für dein ganz kleines Umfeld. Mhm. Und alles andere kannst du nicht beeinflussen, nicht verändern. Und wenn das alles nicht mehr gefällt oder zu meiner Begeisterung oder zu meinem Glück beitragen kann, muss ich das System verlassen.
Mhm.
Und
was sehr straight ist, also was gut ist, also was sehr total konsequent ist, ne?
Ja.
Weil wie viele schimpfen immer über alles, bleiben aber trotzdem und bleiben auch Nutznießer in gewissen Bereichen.
Ja.
Da, wo sie es nährt, da finden sie super, das nehmen sie noch mit.
Ja, da komme ich gerade auf das wieder zurück. Da gibt es wieder einen tollen Satz, was aber von niemand oder von den wenigsten befolgt wird, und zwar von Albert Einstein. Der reine Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und was anderes zu erwarten. Das heißt, wenn ich immer wieder das Gleiche mache oder das Gleiche wähle und es kommt immer wieder das Gleiche raus, ist die reine Form von Wahnsinn, laut Albert Einstein.
Ja.
Ja, und ich denke da anders etwas und muss dann für mich meine Schlüsse ziehen, für mich und mein ganz kleines Umfeld, die das dann betrifft. Und so haben wir das gemacht. Wenn ich wir sage, ist das meine Frau Barbara und ich.
Ja. Ja, ja. Da kann man ja auch die anderen Sachen dann auch in Bezug setzen, weil ist ja auch kein Geheimnis, sieht man auch in deinen Stories. Du hast ja dann Immobilien gekauft, auch in Thailand.
Dubai.
Genau. USA hast du aber auch gekauft, ne?
USA wollten wir kaufen, aber da haben wir die Problematik in den USA mit der Green Card beziehungsweise mit dem Aufenthaltsrecht. Da haben wir maximal 6 Monate. Ansonsten müsste ich da eine größere Summe investieren, Firma gründen und so weiter, um dann Amerikaner zu beschäftigen, damit du dann irgendwann eine Green Card beantragen darfst oder du kriegst dann erstmal eine Resident für deine Firma. Aber das war mir alles zu kompliziert. In Dubai kaufst du eine Immobilie, jetzt neu 500.000 Euro und dann kriegst du ein Golden Visum für 10 Jahre. Kannst Konto eröffnen, Firmen eröffnen. Bis dann
Voraussetzung ist, dass du die Immobilie hast.
Genau.
Ja.
Also es gibt verschiedene Voraussetzungen, ein Visa zu bekommen, so wie in den USA auch. Aber wenn du jetzt eine Immobilie kaufst für 500.000 Euro, dann bekommst du ein Golden Visum, wenn du es beantragst. Ja? Und dann hast du für 10 Jahre deine Ruhe, kannst rein, raus, wenn du möchtest. Du bist nicht verpflichtet für irgendwas. Und in Thailand ist es jetzt neuerdings auch so, mit Immobilie bekommst du ein Long-Term-Visa und das Tolle ist, ich bin ja jetzt 51 und werde 52 und in Thailand bis ab 50 Rentner, aber ab 50 gibt es in Thailand auch ein Rentnervisum für ein Jahr, das heißt, ich muss einmal im Jahr raus und wieder rein, neu beantragen, das ist dann auch ganz easy und das ist halt in den USA nicht ganz so einfach. Ne?
Ja, mit den USA hatte ich auch nur gesagt, weil ich hatte so einen witzigen Moment, da saß ich bei dir im Auto und der Moment war eh schon crazy für mich, weil wir gerade von der Schießanlage kamen, falls du dich daran erinnerst, als wir mich am Bahnhof abgeholt, wir waren.
Das erste Mal.
Genau, für mich das erste Mal, wir waren schießen mit Unmengen an Waffen, die du dabei hattest. Ja. Und wir sind dann zu dir gefahren und da hatte Babsi angerufen, die gerade Rehrücken, glaube ich, vorbereitet hat. Selbst erlegt habt ihr den, glaube ich, auch. Und dann hattet ihr so drüber gesprochen und weil irgendwie dein Immobilien-Dude dich angerufen hat, hat er gesagt, die Immobilien in Florida, die ist doch irgendwie wieder zu haben für Summe XY. Und du hattest so ein cooles Gespräch mit deiner Frau, die war so am Kochen und du hast ihr gesagt, hey Schatz, die Immobilie ist wieder da und aber wir haben ja jetzt gerade, ich glaube dann in Thailand da gekauft und so und dann so kurze Überdenkpause, ach nee, dann kauf doch auch.
Ja.
Ich fand das so ein witziger Moment. Naja, auf jeden Fall, deswegen wusste ich das mit Amerika. Okay, aber ich habe dich unterbrochen. Also genau, also das waren deine Themen, kann ich super nachvollziehen und finde ich richtig geil, straight, dann auch so zu handeln. Was gibt so diesen Spruch, ne, entweder du liebst es, was du tust, dann kannst du in diesem System bleiben oder du versuchst es zu ändern. Hast ja selber gerade gesagt, die große System kann man nicht ändern, kann niemand ändern. Und dann ist es halt einfach konsequent, es zu verlassen. Ja. Okay, also genau, 4 Jahre, dann gab es mehrere Exposés. Irgendwann war ich ja mal eingebunden, weiß ich noch, durfte ich irgendwie so nervig irgendwelche Zahlen aufbereiten von den ganzen Franchise-Betrieben, die es dann zu dem Zeitpunkt gab.
Ja, das, also erstmal wurde das Factbook ja erstellt auf Zahlenbasis, die vorhanden war und ein kleiner Forecast, also eine Vorschau, wie die Rentabilität und die Zahlen in der nahen Zukunft aussehen werden. Da kommt dann ja immer wieder das Thema Banken dann ins Spiel, die das ja immer nicht glauben und was ist, wenn dieser Lockdown ist und so weiter. Und deswegen hat sich der komplette Prozess dann in Summe über 4,5 Jahre gezogen.
Wahnsinn.
Und es waren in Summe 3 verschiedene Anläufe oder 3 verschiedene Ansprachen an die Investoren, also immer im Abstand von circa einem Jahr dazwischen. Ja. Und dann waren im letzten, also im dritten Anlauf, waren dann 3, 4 Investoren dabei, wobei die Angebote sehr unterschiedlich ausfielen, teilweise in der gleichen Höhe das Angebot sich dargestellt hat, aber unterschiedliche Rahmenbedingungen, also Earnout oder eine Form von, anstatt eine Kaufpreisauszahlung, gebe ich erst nochmal dem Investor ein Darlehen in der Summe. Da gibt es ja verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Und wir hatten dann mit Rheininvest ein Investor, Private Equity aus Holland, Amsterdam. Und die waren auch schon in der ersten Ansprache laut der LBBW dabei und haben das ganze Projekt sehr interessiert verfolgt. Und auch natürlich die Geschichte MC Shape und unsere Geschichte oder meine Geschichte interessiert verfolgt. Und dann waren wir doch tatsächlich von der Entwicklung von der ersten Ansprache bis zur dritten Ansprache von den Zahlen so gut geworden, so gut gewachsen, dass dass viele Investoren dann auf einmal von uns überzeugt waren. Also die, wo am Anfang noch so ein bisschen kritisch waren, oder nicht alle, aber ein Teil davon, die konnte man dann auch wirklich überzeugen, weil dann zum Beispiel die EBITDA-Werte deutlich angestiegen sind und wir dann im dritten Jahr einen sehr hohen EBITDA gehabt haben und gute Umsätze, eine EBITDA-Marge von über 37-38%.
No.
Ja. Und das hat natürlich auch Eindruck hinterlassen und dann ging das dann los mit den Kennenlerngesprächen, man hat mit viele oder ich habe mit viele Investoren Kennenlerngespräche erstmal online geführt, die wo dann näher gekommen sind wo näher in Frage gekommen sind, da sind dann auch zu uns nach Nagold gekommen, um sich persönlich kennenzulernen. Da waren auch schon vor Rheininvest verschiedene andere Investoren bei uns. Ein Investor zum Beispiel aus München, da habe ich dann irgendwann gesagt, Leute, also so funktioniert also keine Zusammenarbeit, weil ich da immer mal wieder eine E-Mail geschickt habe mit ein paar Fragen und da hat gar keiner drauf reagiert. Und dann merkst du schon, das passt dann nachher nicht auf Dauer. Also das ist nicht die Art und Weise, mit der ich zusammenarbeite, beziehungsweise die positiv ich empfinde. Also das macht man nicht. Da braucht man ein paar Werte, wenn man da eine Zusammenarbeit haben möchte. Es ging natürlich auch darum, es gab einige Investoren, die hätten nur gekauft und ich wäre raus gewesen. Und da gab es natürlich einige Investoren, die wollten mich als Kopf weiterhin fix dabei haben, mich dazu verpflichten, noch mehrere Jahre da weiterzuarbeiten. Der aus München war zum Beispiel so ein Investor. Wobei, wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten muss auf Dauer oder auch zusammenarbeiten will, dann brauche ich eine bestimmte Basis. Und wenn diese Basis nicht vorhanden ist, eine gewisse Vertrauensbasis, eine Zuverlässigkeit und so weiter, dann lasse ich das, dann mache ich keine Zusammenarbeit. Das
wären für dich beide Wege okay gewesen? Also komplett rausgehen?
Ich war komplett offen, ja. Ich bin flexibel. Viele haben mir gesagt, ja, ist auch schwierig, du hast ja dein Baby und so weiter abgeben. Ja, es gibt dann immer ein lachendes Auge und ein weinendes Auge, aber unterm Strich bin ich da eher rationell. Haben wir vorher im Auto auch nochmal kurz gesprochen. Ich bin ja Zahlen, Daten, Faktenmensch, nicht so sehr von Emotionen geleitet. Und rein rationell war ich für beides offen. Im Nachhinein jetzt ist uns aber mit Rheininvest der perfekte Partner gelungen oder gefunden worden. Die Zusammenarbeit ist ja jetzt schon ein halbes Jahr durch. Also wir arbeiten schon ein halbes Jahr zusammen. Die Zusammenarbeit ist sehr gut. Die Chemie passt. Es macht wirklich Spaß. Ich habe auch einen guten Arbeitsvertrag bekommen. Zum Beispiel, ich kann jederzeit von Dubai und Thailand arbeiten, also remote.
Die Homeoffice-Regelung.
Ja. wichtig ist einfach, dass die Zahlen und die Ergebnisse geliefert werden. Ja, das ist so das Hauptding. Und ansonsten haben wir da unsere Freiheiten, müssen natürlich das Zahlenreporting und so weiter machen. Aber das war jetzt schon der perfekte Matchpartner sozusagen, also für den kompletten Deal und natürlich auch für die kommende Zusammenarbeit. Ja, wobei jetzt habe ich ein bisschen was übersprungen.
Ja, ich wollte noch darauf hinaus, weil du hast mir gesagt, dass die Phase davor sehr, sehr hart war.
Das war brutal, ja. Also die ganze Zeit, diese 4,5 Jahre, war schon sehr zermürbend, ja. Auch ich als Kämpfer und ich lasse mich nicht unterkriegen und so weiter. Es war trotzdem extrem hart. Es war brutal hart. Und wenn ich das sag, dann war das hart. Also richtig hart. Und auch hier nochmal, ich habe es ja vorher im Auto schon gesagt, ich bin der Meinung, die meisten anderen in meiner Situation hätten das Handtuch geworfen. kommt für mich aber nicht in Frage. Und ich fange anders an. Die zermürbende Zeit liegt auch viel an mir persönlich, weil ich bin im Kopf so programmiert, dass ich gewinnen will. Also für mich, ich weiß ja, ich bin auf Sieg programmiert. Und wenn ich was im Kopf habe, wo ein Wille, da ein Weg. Ja, also bei mir gibt es keine Ausreden, kein Plan B. Laut Arnold Schwarzenegger, Six Rules of Success, don't have a plan B. Ich habe alles, meine komplette Zeit, meine Energie, meine Kraft und meine Frau und alles drumherum nur auf ein Ziel fokussiert gehabt, und das war, den passenden Investor zu finden. Mhm. So, und jedes Mal, wenn dann was Negatives von der Landesbank Baden-Württemberg kam, ist es natürlich wie ein Schlag ins Gesicht. Bumm, wieder eine. Bumm, wieder eine. Bumm. Dann kriegst du eine Sammlung von den Absagegründen der Ansprache Nummer 1. Dann kriegst du eine Zusammenfassung der Ansprache Nummer 2. Dann wird da nochmal nachtelefoniert, nachgefragt, in der Tiefe. Einen Punkt habe ich genannt, dass zu viel auf mich als Person fixiert war. Das hat man dann umstrukturiert. Mhm. Es gab auch natürlich noch ein paar andere sich wiederholende Gründe. Die Mischung aus Franchise und Eigenbetriebe war zum Beispiel auch ein häufig genannter Grund. Und
kann ich mir kurz fragen, stehen Investoren dann eher auf Eigenbetriebe?
Sorry. Kein Problem.
Eher auf Eigenbetriebe, ja, oder eher auf Franchise-Betriebe?
Eigenbetriebe. Ja. Eigenbetriebe. So. Und die meisten Konzepte in der Fitnessbranche sind ja entweder Eigenbetrieb oder Franchise, aber nicht eine Mischung, wie bei mir. Ja, und das war auch zum Beispiel eine größere Problematik, was aber zum Beispiel Rheininvest überhaupt nicht als Problematik gesehen hat. Aber andere Investoren haben das dann eher als Problematik gesehen, vor allem wenn das jetzt Investoren sind oder waren, die sowieso schon in der Fitnessbranche tätig sind und sich in den Eigenbetrieb Fitnessketten engagiert haben. Namen Fitness First zum Beispiel, ne? Fitness First, die haben ja auch mit mir schon Kontakt gehabt und so weiter. Oder Lafayette, Enjoy und so. Das heißt, diese Investoren haben natürlich lieber Eigenbetriebe, wie jetzt Franchise.
Weil sie es auch kennen halt einfach, ne?
Genau, ja. das können sie dann besser eingliedern, duplizieren, und besser dann erfolgreich an den Markt bringen. Von dem her haben wir uns da bei bestimmten Absagen dann angepasst und umstrukturiert. Bei anderen Sachen wie jetzt Franchise und IPD konnte man ja nichts anpassen. Das ist, wie es ist. Und da musste man einfach so dann durch, ja, und musste dann einfach gucken, dass wir einen passenden Investor finden, den das jetzt nicht gestört hat. Und in dem Fall war es dann mit Rheininvest der passende Investor. Die Thematik war dann, ich habe es ja vorher schon erzählt, dass ich durch diese ganze Themen mit dem Verkauf oder mit dem Versuch des Verkaufs sehr unter mir selber Druck gemacht habe, dann natürlich das Alltagsgeschäft auch da ist. Ja, und da habe ich dann immer eine niedrigere, wie nennt man das? Ich habe nicht mehr viel ertragen. Mhm. Ja, und zwar ertragen in dem Sinn, Fehler oder Zustände, die vor allem von Mitarbeitern verursacht wurden. Also Beispiel in Köngen, unser bestes Fitnessstudio, haben wir einen Umbau gemacht. Komme ich hin, sieht's aus wie Schwein. Ne? Umbau, klar, kann stauben und so, aber wir haben sogar eine Checkliste, wird jeden Tag Geräte abgeputzt, abgestaubt. Ja, das ist natürlich dann abgehakt, aber das Gerät ist nicht sauber.
Ja? Kenn ich.
Ja, so, dann sage ich dem Mitarbeiter, hey, komm her, mach mal bitte hier sauber. Siehst du, wie es hier aussieht? Ja, ja. Ja, ich mache das gleich, Yasin. Ja, okay. 2 Wochen später komme ich wieder hin, sieht es wieder so aus. Ja, habe ich den gleichen Mitarbeiter, sage, hey, was ist jetzt los? Ich habe es ja vor 2 Wochen, da sieht immer noch, ja, Entschuldigung, jetzt mache ich es aber, ja, okay. So, dann waren wir 2-3 Wochen im Urlaub in Thailand, das war im August, sind dann zurückgekommen am 4. September 2024 und mein Bauchef, der Frank, legt mir 48 Bilder vor, der Zustand in Köngen, Standort Köngen. Ja, ich bin ausgeflippt, ausgerastet. Ich habe direkt angerufen, ins Telefon geschrien, habe gesagt, du kannst jetzt heimgehen, sofort raus. Das war dann Azubi, der wollte dann nicht gehen. Die sind ja auch sehr uneinsichtig, die Menschen dann. Ging dann vor Arbeitsgericht und jetzt haben wir dann aber weg. Ja, weil ich habe keinen Nerv mehr, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten. Und die Babsi, also meine Frau Barbara, die, mit der habe ich das auch oft besprochen, und die hat dann meine Position übernommen ab dem 4. oder da danach, dann 6., 7., 8. September, und hat dann im Grunde genommen die Gespräche oder den Kontakt zu dem Mitarbeiter übernommen. Weil ich habe keine Nerven mehr gehabt, mich mit solchen Mitarbeitern auseinanderzusetzen. Da gab es ja noch mehr dann Beispiele. Ich habe da vorher noch eins genannt. Ja, eine Mitarbeiterin in Horb war nicht imstande, einen Staubsauger zu bedienen mit 19. Also ich ertrage das nicht mehr. Ja, wenn man mit 19 keinen Staubsauger bedienen kann, dann bist du bei mir falsch. Punkt.
Gibt ja auch Staubsaugerroboter nur noch, gefühlt.
Wer ist auch gefühlt intelligenter, wenn ich das so sagen darf.
Ja, aber du wolltest ja dann auch vollen Fokus auf den Verkauf haben. Ne?
Ja, natürlich.
Das hatte ich ja davon, verstehe ich ja auch,
genau.
weggebracht.
Genau, und dann kam noch erschwerend dazu, dass dann genau 4 Wochen, 1 Monat später mein Vater Geburtstag hatte, der 70. Geburtstag. Ich komme hin, das Erste, was er sagt, musste was sagen, deine Mutter hat Lungenkrebs. So, Lungenkrebs, Endstadium, Stufe 4, hat jetzt auch einige Chemotherapien und so durch. Im Moment ist er aber sehr stabil, also sehr gut für die Diagnose. Mein Vater hat dann noch schwere Herzprobleme noch bekommen, hat dann 3 Stents, die zu waren, also von Stents schon ältere Stents, die aber dann verkalkt und zu waren. Auch noch eine OP bekommen, damit er da überlebt sozusagen. Und dann ging ja diese Due Diligence Phase los, die dann die tiefe Prüfung der Zahlen, Daten, Fakten von unserem Unternehmen gemacht hat oder gestartet ist. Und das war ja auch wieder eine extreme Belastung. Das heißt, da wurde jeden Tag 50 bis 100 verschiedene neue Fragen gestellt. Oftmal haben sich dann die Fragen auch wiederholt. Und warum ist jetzt hier der Durchschnittsbeitrag so? Und warum ist im Personalkosten so? Und was ist das? Und also da wird ja jedes kleine Steinchen umgedreht und drunter geschaut im Unternehmen, was da los ist. Ich habe aber immer gesagt, bei mir ist alles sauber, alles ordentlich. Bin ja Steuerfachangestellter, Gelernter. Habe ich, glaube ich, auch schon gesagt.
Ja, haben wir drüber gesprochen
schon. Podcast 1 bis 3 irgendwo. Und leg dich nie mit dem Finanzamt an, deswegen bei mir ist immer alles sauber. Das ist ja das Wichtigste in Deutschland. Aber die Due Diligence Phase war auch noch mal sehr, sehr hart. Wobei dann natürlich auch auf Basis der Due Diligence auch noch mal die Preisdiskussion dann weiterging. Weil nach Angebotsabgabe stehen ja bestimmte Rahmenparameter drin, was sein sollte oder was sein muss. Und das wird dann alles geprüft dann im nächsten Schritt. Und dann wurde da dann erstmal der Preis, der Kaufpreis natürlich gedrückt, normaler Vorgang. Dann muss man wieder gegen argumentieren. Aber dieses Prozedere hatte ich ja noch nie durch. Das war ja auch das allererste Mal im Leben, dass ich sowas mache. Und da war ich natürlich erst mal kurz schockiert. Hatte aber einige schlaflose Nächte. Und wenn du da mal kurz vor einem Tag auf den anderen dir geschwind 12 Millionen weggekürzt werden und du oder ich überhaupt nicht verstehe, was da jetzt der Grund ist. Und dann haben wir natürlich wieder gegen argumentiert und das waren dann nachher nicht mal die Hälfte, aber das ist dann erstmal kurz wieder buff.
Vor allem, weil die Zahlen eigentlich besser geworden sind, ne?
Im Vergleich zu dem Ursprungs. Ja. Aber dann, weißt du, dann sind auch wieder Zahlen zusammengestellt worden. Da ist eine Excel-Tabelle, da ist da mal eine Formel falsch hinterlegt. Du kennst es ja von deinen Businesspläne oder Rentapläne. Und dann zieht sich das dann durch und dann denkst du, boah, was ist jetzt wieder? Nachher war gar nichts, war alles halb so wild, aber die Aufregung erstmal und dann duff. Und dann überlegst du, denkst du, diskutierst du, ich bin ja dann emotional und ärgere mich dann, reg mich auf. Ja, Wut ist auch eine Emotion. Ich werde ja wütend. Steige mich da rein und hab dann mit der LBW rumgebrüllt. Das geht so nicht und ich lasse alles. Und meine Geschäftspartner, die ja zu dem Zeitpunkt auch noch mit dabei waren, mit denen habe ich das auch durchdiskutiert und. Und auch hier hat großteils die Due Diligence-Fragen meine Frau übernommen, weil ich mir das so wie nennen wir das, unter Strom standen, dass ich da das nicht übernommen habe. Das hat also die Babsi gemacht, mit unserem Team natürlich, mit der Caro oder mit dann neue Mitarbeiter, die dann extra im Controlling dann eingestellt worden sind und. Oder mit den Prokuristen und haben wir dann das aber alles ordentlich dann hinbekommen. Aber das war harte Arbeit. Und du wusstest ja auch nie, wie es ausgeht.
Ja, also unter Umständen hätten wir es ja komplett umsonst gemacht, diese ganze Arbeit.
Wir haben es ja zweimal umsonst gemacht. Ja, und das dritte Mal hat es dann alle guten Dinge sind drei, aber das weiß ich ja vorher nicht. Wenn du in der Situation bist, dann ist es völlig was anderes. Mein Orthopäde ist mit mir groß geworden, wir kennen uns schon seit wir 15 sind, war ich bei ihm bei Rückenschmerzen oder irgendwas, sagt er, ja, Yasin, aber ist ja nicht so schlimm. Bei dir läuft doch alles. Du bist ja nicht gezwungen zu verkaufen. Dein Unternehmen steht ja gut da. Wenn es halt jetzt nicht ist, dann klappt es halt vielleicht nächstes Jahr. Da gucke ich so und sage, hey Steffen, das bin ich. Wenn ich jetzt was im Kopf habe, jetzt das Ziel, dann muss das jetzt sein. Nochmal ein Jahr warten. Ich warte schon seit 3 Jahren. Jetzt muss mal ein Knopf ran. Das können Außenstehende nicht nachvollziehen. Ja, also wenn du nicht in so einem Prozess mal drin warst, ist es ganz schwierig nachvollziehen.
Ja.
Du kriegst das Feeling nicht. Ja?
Ja, es bringt auch nichts, wenn dir jemand sagt, das musst du mal lockerer sehen.
Ja, null. Man bleibt doch mal cool. Was? Cool? Ich bin ganz cool.
Ja, also ich kann das nachvollziehen. Ich meine, ich war ja wahrscheinlich nur 1% da irgendwie mit eingebunden, weil ich musste ja auch mal, und da habe ich auch eine Situation erlebt, weil ich glaube auch irgendwie in der Due Diligence ist dann irgendwas aufgetreten, was du quasi auch einfach an mich weitergereicht hast. Auch in deiner emotionalen Art warst du da oder aufgebracht, na, das ist alles falsch in dem Plan und so weiter und so fort. Aber da war es auch irgendwie, wurde da was falsch gelesen oder so. Von daher kann ich gut nachvollziehen. Bei mir ist das auch mal sofort, wenn da einer sagt, hier, guck mal, da in deinem Plan ist irgendwas falsch, ist bei mir auch sofort, ach du Scheiße, was ist denn da jetzt los?
Genau. Das ist auch so diese Art Perfektionismus. Ja. Ich will ja alles perfekt haben. Das kann natürlich Vor- und Nachteil sein, gut und böse sein.
Absolut, ja.
Weil wenn das dann, es ist okay, Perfektionismus anzustreben, aber wenn das dann Genie und Wahnsinn ist recht eng beieinander.
Absolut, ja klar, da darf er nicht kippen. Ja, aber ich denke mir da auch mal, ich will jetzt nicht dafür verantwortlich sein, dass dann irgendwie so ein Deal kippt.
Ja klar.
Überleg mal, nur weil da irgendwie ein Excel-Fehler ist.
Ja, da waren ja einige mal, weil es kommt einfach mal vor, ne? Das wurde falsch gelesen, auch von der, es war ja eine eigene Prüfungskanzlei beauftragt, ja, das war AC Christie's und Deloitte. Also die haben ja verschiedene
Mit denen hatte ich ja mal gesprochen, genau, glaube ich. Ja.
Und dann gab es noch eine Rechtsanwaltskanzlei auf der anderen Seite, die dann auch mit 5, 6 Personen verschiedene Fragen gestellt haben, rechtliche Themen, das heißt Legal Due Diligence und Tax Due Diligence, also verschiedene Prüfungsformen. Und ja, das musst du erst mal durchgehen, also das Ganze. Also das ist nicht so, machen wir kurz.
Ja. Aber ist Babsi von ihrer Persönlichkeitsstruktur her da anders? Weil sie ist ja dann offensichtlich, also wirkt jetzt so sehr besonders damit umgegangen.
Ja, sie ist vor allem sie ist ja Informatikerin, ja. Informatikerin, ITlerin. Das heißt also, sie geht da auch strukturiert an, einfach arbeitet die Dinge 1-0, 1-0, 1-0 ab. Ja. Was sie aber deutlich besser kann wie ich, ist mit Menschen, weil sie da mehr Empathie hat. Ich habe in der Zwischenzeit keine Geduld mehr und keine Nerven. Ja, ich will das auch nicht mehr. Ja, ich bin da durch. Ich habe das wahrscheinlich auch schon zu lange Jahre gemacht. Ich habe ja das erste Fitnessstudio aufgemacht mit 98, mit 24 Jahren, 1998. Und habe eigentlich schon so viel erlebt.
Ja. Aber ich wollte gerade sagen, also ich habe dich aber anders kennengelernt tatsächlich. Ich meine, wir haben uns ja kennengelernt 2019, glaube ich.
Ja.
Da war das noch anders. Also da fand ich sehr bewundernswert. Du hattest immer Menschen um dich herum, die hast du so wie deine Ziehsöhne angesehen. Und wolltest, dass die auch Erfolg haben können und du wolltest denen auch auf den Weg helfen. Du hast ja jetzt nichts geschenkt, aber du hast gesagt, guck mal, ich ebne dir einen Weg und helfe dir da drauf. Die konnten so Mini-Beteiligungs machen an bestehenden Fitnessstudios.
Mache andere erfolgreich und du wirst selbst erfolgreich.
Genau. Also das
war mein Leitspruch. Ja.
Fand ich immer sehr bewundernswert tatsächlich. Aber ich glaube, es hat dich dann auch ein bisschen von außen betrachtet, jetzt nur abgefuckt, dass es dann vielleicht oftmals ausgenutzt wurde, nicht gedankt wurde, wie auch immer?
Also aus heutiger Sicht haben es die wenigsten, die allerwenigsten gedankt. Ich habe einen Freund, aber auch Franchise-Partner, Thomas, der sagt immer, Yasin, die wissen alle gar nicht, dass du die zum Millionär gemacht hast. Mhm. Ja, vor allem wird es nicht geschätzt. Oder wird auf jeden Fall wird es nicht mit mir so umgegangen, damit man da, damit ich daraus lesen könnte, oh, die schätzen das. Mhm. Macht keiner. Oder machen die wenigsten.
Ja.
Undank ist der Welt den Lohn.
Ja. Aber ist schon so richtig beobachtet, dass das dann so gekommen ist, dass du gesagt hast, nee, ich
es frustet.
Kann da jetzt auch nicht mehr, hab da keinen Bock mehr drauf.
Dafür war es dann.
Ja.
Ja, wenn ich dann irgendwann feststelle, ich mache alle die erfolgreich und dann bist du nachher noch der Arsch dabei.
Ja.
Warum?
Ja, du hast mir im Auto gesagt, oder auch gesagt hast, du verstehst das gar nicht mehr und hast sogar drastischer von dir, du findest es richtig scheiße, dass es einfach sowohl im privaten als auch in der Businesswelt überhaupt nicht mehr um Werte geht.
Ja.
Wie Loyalität zum Beispiel.
Loyalität, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit fehlt komplett. Die meisten Menschen sind unehrlich, die lügen, die belügen sich selber. Die meisten sind sogar unehrlich zu sich selbst.
Das ist sogar das schwierigere Problem dabei, ne? Also das.
Ja. Ja. Ich habe dir ja vorher ein paar Beispiele genannt, ja, mit einem ehemaligen Führungskraft. Macht einen auf Coach jetzt und labert einen Müll. Ist unglaublich, wenn du die Person kennst und weißt, was er gemacht hat.
Mhm.
Wenn du den kennst und hörst dann nachher, was er erzählt, erstmal verwendet er viel von meinen oder von unseren Themen oder Inhalte. Verkauft dann andere ihr Wissen als sein Wissen, benutzt Wörter, Begriffe, die von mir oder uns sind. Uns meine ich jetzt also Team MC Shape, also Klaus Bauer oder ich oder Babsi oder sonst irgendwie. Sei kein Schwätzer. Das ist der größte Schwätzer selber. Und der Coach, sei kein Schwätzer. Einfach machen. Der hat selber nichts auf die Reihe bekommen. Der hat nur geschwätzt, aber nicht gemacht. Der hat Sachen kritisiert, mit der er heute Werbung macht. Der hat vergessen, dass er mehr oder weniger mich beschissen hat, indem er mich belogen hat oder Sachen verschwiegen hat, die er gar nicht machen oder über Sachen, die er gar nicht machen dürfen und so weiter und so weiter. Das wird alles ausgeblendet. Die sind ja nicht ehrlich zu sich selber. Da stehen die dann im Internet und preisen sich nur als eine große Zampano an.
Hm.
Ja, bitte? Ja, was hast du denn gemacht bisher? Schwierig. Ganz schwierig. So, und das ist ja nur ein Beispiel. Ja, das, und diese Ehrlichkeit oder diese Loyalität und diese komplette Einstellung, ich weiß nicht, bin ich oldschool und habe noch diese Werte und die Neuen haben das nicht mehr so? Liegt das an der Gesellschaft? Liegt das, an was liegt das? Ja? Mhm. Weil das ist kein Einzelfall.
Ja, also das ist ja auch ein Riesenthema von mir, dass ich sage, hey, wir brauchen alle mal wieder Werte. Nicht nur wir brauchen Werte und wir handeln dann auch nach den Werten. Ja. Das ist wieder das Thema, nicht nur schwätzen und sagen, hey, ich habe hier Werte, weil am Ende des Tages, wenn man nicht danach handelt, bringt es ja auch nichts.
Ja.
Also ich weiß auch nicht, wo das abhanden gekommen ist, aber erlebst du das jetzt anders, wenn du in Thailand oder in Dubai bist mit den Menschen? Oder den Einheimischen jetzt.
Ja, ja, also die haben eine ganz andere Mentalität, eine ganz andere Einstellung. Das ist ja weit weg. Ne? Die sind ganz anders groß geworden. Die haben ganz andere gesellschaftliche Normen, haben ganz andere Religionen. Also mal in Thailand, der Buddhismus, da lebt alles im Einklang mit Natur. Die sind nicht aggressiv. Die wollen keinen heiligen Krieg oder so irgendwas. Die sind ausgeglichen, die sind freundlich.
Ist das was, wo du dich hingezogen fühlst zum Buddhismus?
Nein, ich bin Atheist. Ich glaube an nichts. Ich glaube nur an mich.
Ja.
Ja. Also habe ich aber auch schon erzählt in dem ersten Podcast, also die Thematik zwischen Mutterseits Christ, katholisch und Vaterseits Moslem, Islam, war ja immer dann im Widerspruch sozusagen. Und habe ich ja damals auch gesagt, dann festzulegen, das ist richtig und das ist falsch oder ich entscheide mich für eins, mache ich dann nicht. Ich würde ja dann, wenn mich fürs eine entscheide, würde ich ja im einen Elternteil immer dagegen gehen, deswegen mache ich das nicht und ich will da, so wie die Schweiz sein, neutral. Und deswegen habe ich gerade gesagt, ich glaube nicht, ich glaube da nicht an irgendwas. Ich bin ja eher Zahlen, Daten, Fakten, wissenschaftliche Themen. Ja, und wie die Erde entstanden ist oder wie der Mensch entstanden ist, da glaube ich eher der Wissenschaft, wie das, was jetzt in irgendwelche Bücher steht. Mhm. Ja, also Bibel oder sonst irgendwo. Ja. Da ist einfach so.
Mhm. Okay, zurück zum Deal. Irgendwann kam ja dann der Deal zustande. Du hast jetzt noch Anteile?
Ja, also ich habe 75% dann verkauft, habe 25% Anteil behalten. Das wollten die natürlich auch so. Mhm. Und die wollen auch, dass ich weiterhin arbeite. Habe dann auch hier einen tollen Arbeitsvertrag bekommen, wo ich dann jederzeit von Thailand an Dubai aus arbeiten kann. Und habe somit, also mit Rheininvest, haben wir die perfekten Partner gefunden. Und jetzt so nach einem halben Jahr macht es auch wirklich Spaß. Es geht voran. Wir haben zwei neue Standorte schon akquiriert, mit Aalen und mit Kuppenheim, das ist bei Gaggenau, also beides in Baden-Württemberg.
Aalen war schon länger mal im Gespräch, ne?
Ja. Da wollten schon mehrere Franchise-Nehmer übernehmen, hat nicht geklappt. Und dann hat der Vermieter 2 Tage vor Unterschrift mich angerufen und hat gesagt, ja, ich habe hier jetzt hier einen Mitbewerber, Herr Oerensch, der zahlt mehr Miete. Wie sieht's aus? Sagen Sie, wie wollen Sie mich jetzt hier unter Druck setzen oder erpressen? Also das können Sie sich gerade abschminken. Hab dem noch ein paar schöne Worte hinterhergerufen und hab dann aufgelegt. Der hat sich dann gemeldet letztes Jahr. Herr Oerensch, Sie haben einen Fluch auf mich gelegt. Da sage ich, ja, was gibt's denn? Ja, also eine große Fitnesskette in Deutschland. In den Top 5 auf jeden Fall, die Fitnesskette. Da hat ein Franchise-Nehmer die Immobilie angemietet und hat natürlich auch im Mietvertrag sehr viel Miete drinstehen gehabt für den Vermieter, hat aber die letzten 3 Jahre keinen einzigen Cent bezahlt. Sei Sense, hält gleich auf mich gehört. Ich habe ihm gleich gesagt, das funktioniert nicht. Ich weiß, Herr Oerensch, Sie haben es mir immer gesagt, aber könnten Sie vielleicht sich vorstellen, vielleicht nochmal mit uns? Jetzt haben wir es durch, am 1.6. ist Eröffnung.
Ah, cool.
Ja.
Wie ist jetzt eure Strategie? Ich glaube ja nicht mehr Franchise, ne? Oder immer noch sowohl als auch? Oder?
Ja, wir führen die bestehenden Franchise weiter, ganz also das Bestehende. Wir werden aber keine neuen Lizenzen rausgeben und dazu nehmen. Das ist eine interne Entscheidung, auch natürlich von Rheininvest. Und expandieren somit mit Eigenbetriebe. Ja? Wir kaufen die Franchise-Betriebe, die verkaufen möchten, auf. Ja? Kann man gute Deals machen, haben wir Win-Win-Situationen geschaffen. Und wer halt nicht verkaufen will, der führt einfach sein Franchise-Studio weiter. Wir geben aber keine neuen Lizenzen mehr raus.
Jetzt sind wir ja übers Franchising zusammengekommen. Deswegen interessiert mich natürlich, wie ist denn jetzt deiner Einschätzung nach, 2013 habt ihr, glaube ich, angefangen, Franchising zu machen. Ne?
Also gut, ich habe ja das Franchise auch mir bei Cleverfit abgeguckt, das haben wir auch schon thematisiert.
Die auch verkauft haben in 2025.
Ja, ein Basicfit. Nee, jetzt 26.
Also 26 verkauft.
Jetzt verkauft haben wir ein Basicfit, auch Holländer.
Ja.
Ja. Damals war das natürlich so, dass wenn ich da 2, 3 Fitnessstudios aufgemacht habe, dann der Banker zu mir kommt und sagt, jetzt Herr Oerensch, jetzt tun wir erstmal 2, 3 Jahre konsolidieren, bevor wir weiter expandieren. Das gefällt mir natürlich nicht, ja, und ich will ja nicht gern mir vorschreiben lassen, was ich zu tun habe, und habe deshalb mir dann einen anderen Weg überlegt und habe dann gesagt, okay, wenn ich kein Geld mehr bekomme von der Bank, dann kriegt es einen Franchise-Nehmer, und dann konnte ich trotzdem expandieren, trotzdem den Standort realisieren, den ich im Kopf gehabt habe, aber halt nicht selber unter meinem eigenen Namen, sondern halt unter meiner Flagge mit einem Franchise-Partner zusammen. Und das Franchising hat dann Vor- und Nachteile, wie alles. Das heißt, Vorteil ist, wir haben so schneller wachsen können durch Franchise-Nehmer, die dann eigenständig ihren Betrieb eröffnen konnten. Dann habe ich die erfolgreich gemacht, dann wurde ich selber mehr erfolgreich. Ja, haben wir ja gerade gehabt. Und und dann irgendwann hat dann die Bank gesagt, oh, das läuft ja wieder, jetzt können wir wieder 1, 2 Studios selber machen. Ja. Das war dann aber zäh, aber es ging. Ja, es ging. Auch hier wieder, jeder will was sein, keiner will was werden. Diesen Weg zu gehen ist hart, es ist zäh, es läuft nicht so, wie ich es jetzt gern mir vorstelle, bleibt aber nichts anderes übrig. Dann macht man das einfach und geht den steinigeren Weg. Ja, das prägt dich, das macht dich stark. Wenn du sowas nicht gehst, bist du schwach, hast aufgegeben. Punkt. Gewinner, Verlierer. Verlierer gibt auf. Gewinner hält durch und sucht Lösungen. Ganz einfach. So, und jetzt in der Zwischenzeit ist es so, über die Investoren haben wir natürlich mit Banken Gespräche geführt und haben jetzt ein besseres Konstrukt ausgearbeitet. Und das ist eigentlich auch ganz Schöne mit Reininvest oder mit dem Investor. Die sind gerade was, obwohl ich ja in der Steuerbranche groß geworden bin, die sind anders aufgestellt, gerade in Bezug mit Banken, mit Finanzierungen, mit Möglichkeiten, Strukturen, wie kann ich was darstellen von der Bankfinanzierung? Und da sind die einfach besser wie ich. Ich kenne mich dafür in der Praxis, an der Front, im Studio super gut aus und bin da hier, hab da alles und die Expertise, was aber das Finanzielle anbelangt, die Finanzen, bin ich nicht schlecht. Ich behaupte, ich bin jetzt nicht da schlecht, aber das, was die machen und können, da bin ich weit weg. Das heißt, so Finanzinvestoren, die gehen ganz anders mit Geldern um, haben ein ganz anderes Denken, haben ganz andere Ansätze. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Und dann diese Kombination, der Zusammenschluss aus dem Finanzinvestorensektor, mit denen ihre Stärken und mit dem ihr Wissen, kombiniert mit dem Praxiswissen in der Fitnessbranche aus der Basis, also aus der Praxis raus, das zusammengeführt, perfekt. Ja? Das ist jetzt perfekt. Und jetzt geben uns mal 1-2 Jahre, dann spiegelt sich das ganz klar eine Zahl wieder. Jetzt habe ich jetzt mal, wir haben jetzt 3 Franchise-Studios schon gekauft, 2 Standorte neu eröffnet. Jetzt übernehmen wir dann nächsten Monat nochmal 2 Standorte aus der Fitnessbranche in Fremdzukauf. Mhm. Und so sind wir dann auch noch an einige weiteren Standorte dabei, sodass wir als Ziel bis Jahresende auf jeden Fall 50 Fitnessstudios haben.
Ja, cool. Ja,
also heißt, wir wollen jetzt nochmal 8 aufbauen.
Ja. Ändert ihr am Konzept irgendwas?
Nein.
Nee.
Konzept. Nein. Es bleibt alles gleich. Das Konzept bleibt gleich. Nur, dass halt jetzt das Franchise nicht mehr forciert wird, ja.
Ja. Aber Endkundenkonzept bleibt gleich.
Ja, aber das bleibt gleich. Ja. Das ist die CI, ja. Das Design, alles bleibt gleich. Das war auch das Tolle. Wenn jetzt zum Beispiel ein Investor gekauft hätte, der schon eine Fitnesskette gehabt hat, wie zum Beispiel Fitness First. Ja,
die wollten eingliedern wahrscheinlich.
So wie hier ums Eck, ja. Just Fit haben die jetzt auch gekauft. Dann wird das eingegliedert, umgeblendet. So bleibt mein Name, mein Baby auf jeden Fall nochmal bestehen für eine gewisse Zeit. Was mir natürlich jetzt nicht missfällt.
Ja. Missfällt. So, und jetzt hast du auf einmal ganz viel freie Zeit oder verhältst im Vergleich zu vorher?
Nein.
Vermutlich mal hast du nicht?
Nein. Der Druck ist deutlich weniger.
Mhm.
Ich kann jetzt sagen, als Angestellter, wo du nur 25% hast, lädt sich deutlich leichter, wie wenn du das volle Risiko hast immer.
Werde nicht Unternehmer.
Naja, nein. Nein, ich sage es aus einem anderen Grund.
Ja.
Weil gerade solche gewisse Angestellte in Führungspositionen, die dann nicht die tollste Arbeit abliefern,
ja.
Und du die dann konfrontierst und ich so in meiner Art, ja, die stört's ja nicht, ich juckt's ja eh nicht. Ich sage, ich kann eigentlich lange nicht schlafen, dir ist alles scheißegal. Nee, das stimmt nicht, mir ist nicht egal. Bullshit-Gelaber.
Ja.
Aus heutiger Sicht, Bullshit. Keiner kann nachvollziehen, was du für einen Druck hast, wenn du mit 6 Millionen in der Kreide stehst, wenn du verantwortlich bist von A bis Z für jeden Mitarbeiter, für jeden Fehler vom Mitarbeiter, von jedem Mitglied oder wenn irgendwas passiert oder sonst irgendwas ist. Du hängst mit deinem Kopf immer in der Schlinge. Punkt.
Das wird halt sehr schnell übersehen. Vor allem gerade dann, wenn man sieht, ja, Jasmin fährt teure Autos und so weiter, dann sieht man halt immer nur das.
Ja, klar.
Man sieht aber die andere Seite nicht.
Ja, klar. Die 30 Jahre davor will auch keiner sehen.
Ja, aber trotzdem auch, was da trotzdem noch für ein Druck und finanzielle Verpflichtungen und so weiter dranhängen an so einer Kette.
Und der Weg dahin, weil keiner will den gehen.
Der Weg, ja klar.
Jeder will das sein. Jeder will dickes Auto fahren, will Lambo fahren, will hier rumprotzen und so weiter. Ja, aber was ist mit dem Weg die letzten 30 Jahre dahin?
Ja,
das ist ja was. Ja, der hat Glück gehabt. Wir kommen zum Thema Glück, was wir auch schon gehabt haben.
Ja.
Sag ich mich gerade schon wieder auf.
Ich weiß noch, wo du mir zum Geburtstag mal viel Glück gewünscht hast.
Das ist nur absichtlich, wenn ich jemanden nicht mag.
War mir klar, dass das absichtlich war.
Und ich habe ja vorher schon erwähnt, dass also die letzten 12 Monate wirklich vorm Verkauf die härtesten meines Lebens waren. Und ohne meine Frau, ohne die Babsi, hätte ich das so auch nicht durchgestanden. Also da bin ich echt froh und dankbar und weiß es auch zu schätzen. Und zwar nicht nur jetzt, sondern forever, dass diese Frau das alles auch für mich gemacht hat, diese Power gehabt hat, diese auch Intelligenz. Es schafft ja auch so jetzt nicht jeder, diese Sachen zu bewältigen. Also diese Intelligenz, diese Einstellung, diese Power und das dann wirklich so gemacht hat. Ja, also sie hat nicht gelabert, nicht geschwätzt, sie hat gemacht und hat es, habe ich vorher auch schon gesagt, mit der Empathie mit der Besseren sogar teilweise besser gemacht, auch jetzt noch, wie ich das mache, vor allem im Umgang mit anderen Mitarbeitern, als ich da bei mir der Frust und dieses, dass ich mit bestimmten Menschen nicht mehr umgehen kann richtig und ich will das ja auch nicht mehr und das macht sie einfach besser und da bin ich so froh, dass sie da war und das muss man auch so sehen, das muss man erstmal auch wieder richtig schätzen, dass man so einen Partner hat. Und für mich wäre das dann, weil ich Werte habe, das Allerletzte, wenn ich dann so jemanden in irgendeiner Form enttäusche oder betrüge oder sonst irgendwas. Und das meine ich auch vorher mit Undank ist der Welt ein Lohn. Das kritisiere ich bei anderen. Das heißt aber dann auch im Umkehrschluss, wenn ich so jemanden habe, ich mache nicht das, was alle machen. Das bin ich ja wieder nur Durchschnitt. Ich mache meinen Weg und meinen Weg heißt, das ist dann somit mit der endgültige Oberbeweis gewesen, dass diese Frau das Beste ist, was mir passieren konnte und kann und perfekt, wir passen einfach perfekt zusammen. Es ist natürlich auch ein Geben und Nehmen, ich rede jetzt nur über sie, was sie gegeben hat, aber es ist immer ein Geben und Nehmen in jeder Beziehung und das zeigt aber mir, oder das hat mir gezeigt, dass das einfach perfekt ist und das weiß ich zu schätzen, für jetzt und für immer.
Was du mir gezeigt hast, du wirst ja jetzt Bobby-Star.
Ja, das ist jetzt noch nicht sicher, aber wir hatten ja einige Kurzvideos gedreht mit Sat.1 und da hat jetzt das, letzte Woche RTL Plus angeklopft wegen einer Staffel,
ja.
So Geißen-Style. Ja, wobei, natürlich besser.
Absolut, natürlich.
Also, nicht so langweilig.
Also ich würde es feiern. Also der kleine Ausschnitt, den ich ja schon haben durfte,
ja.
Bei dir, also wie gesagt,
mein
Waffenzimmer.
Im Pitch steht ja drin, das skurrile Freunde. Ja, die sind halt interessant und langweilig, polarisieren natürlich auch, aber das ist ja das, was eigentlich die Leute draußen interessiert, weil Langeweile haben die Leute ja genug, sonst würden sie halt so Zeugs nicht gucken.
Ja, cool. Was gibt's ansonsten noch von dir zu erwarten? Ach, wir waren noch hier beim
Armwrestling.
Armwrestling.
Ja, also ich habe ein neues Hobby gefunden, Armwrestling. Professionelles Armwrestling. Da waren wir jetzt am Wochenende in Wien. Also deswegen waren wir auch beim Geburtshaus vom Arnold, weil da sind wir von Wien nach Graz noch runtergefahren und haben uns das angeschaut. Da könnte ich jetzt auch noch Armwrestling Großveranstalten, dann mit meinem Freund Danny Pitbull, Danny Van Hirden, der Slapfight, also das Ohrfeigen, Klatschen, europamäßig einführen, das Powerlifting, Strongman, das heißt, wir können natürlich so die testosterongeladene Randsportgruppen, die männlichen, komplett promoten für Europa. Hm. Ja, jetzt sagt aber meine Frau, jetzt haben wir aber das eine verkauft, warum wollen wir uns jetzt nächstes Jahr ins Bein binden? Natürlich die Frage, sollen wir das machen, uns das übernehmen? Schauen wir mal, was noch kommt.
Ich wollte gesagt, die Antwort soll nicht gefallen, oder?
Nee, naja,
also wir bei dir vielleicht schon, aber.
Naja, nein, wir waren ja auch ein bisschen hinter den Kulissen dann am Wochenende. Haben da mit dem Robert Baxter längere Gespräche geführt. Das ist also der Inhaber von East vs. West, das ist also die großen Armdrückverbände, King of the Table und mit Danny natürlich da mit Slapfight, der bei der UFC, beim Dana White ist, könnten wir das sowas in Europa machen, die besten Leute dann nach USA oder zu UFC dann schicken, also Ultimate Fighting und ja, es ist ja alles namhafte, große Veranstalter. Ja, könnte ich natürlich da hier Veranstalter Promoter werden für Europa. Im Grunde genommen geht es ja nur darum, eigentlich braucht man ja so einen Typ wie ich, brauche eigentlich eine Legacy. Ein Vermächtnis.
Ja, hast du doch schon.
Naja, was richtiges Butter ist. Naja, gut, die Frage ist, was machen wir jetzt?
Ich so, aber ich glaube, du hast ja selber Spaß daran. Ne?
Also, ja, klar.
Ne? Du hast ja selber Spaß an diesen Sachen. Das ist ja, glaube ich, einfach das Thema.
Es wäre natürlich auch nur die Kraftsportszene immer dabei. Ne? Das ist ja, dafür schlägt mein Herz. Das Bodybuilding finde ich in der Zwischenzeit ein bisschen langweilig. Hm. Ehrlich gesagt, vielleicht bin ich da aber jetzt auch schon zu lange dabei. Das sind jetzt 35 Jahre, wo ich da im Bodybuilding drinstecke. Also ich bin da offen, open mind, auch für andere Sachen, andere Projekte. Was wird dann nachher wirklich umsetzen? Sehen wir dann, wir machen da hoffentlich wieder einen Podcast.
Auf jeden Fall.
Dann können wir drauf zurückblicken, was aus von heute bis dahin ich gemacht habe.
Geil, da freue ich mich drauf. Yes, hast du noch irgendwas, was du in die Welt hinaus rufen möchtest?
Ja, gut.
Ja. Einfach machen.
Einfach machen, ja. Da, ich hab, das fand ich noch ganz gut. Das haben wir doch vorher auch mal gehabt. Das suche ich mal ganz kurz raus. Das passt vielleicht auch noch ganz gut dazu. Da waren wir ja auf der Rückfahrt von Österreich heim und da hat mein Vincent und ich ein bisschen diskutiert gehabt. Und gerade wenn ich so Argumente bringe, ich argumentiere normalerweise immer mit Fakten.
Mhm.
Ja, ich habe ja vorher schon gesagt, Zahlen, Daten, Fakten sind für mich wichtig und ich treffe Entscheidungen nach Faktenlage, nicht nach Emotionen. Und das ist oft schwierig, mit Leuten zu diskutieren, die aber nicht faktenbasiert diskutieren. Da haben wir drüber geredet, Vincent und ich. Und gegen Menschen, die eine Einstellung, emotionale Haltung zu etwas haben, kann ich nicht faktisch argumentieren. Weil eine Meinung kann ich mit Fakten ändern, eine grundlegende Einstellung nicht.
Mhm.
So, und wenn Überzeugungen stark mit Emotionen oder der Identität einer Person verbunden sind, werden Fakten oft ignoriert. Und jetzt kommt mein Problem, wenn ich dann die Leute konfrontiere mit Fakten, das sogar als Angriff werden. Ja, mhm. Weil ich sie dann, oder die fühlen sich dann auf den Schlips getreten.
Mhm. Ja? Ja, also unterschreibe ich zu 100%.
Ja, politische und persönliche Überzeugungen entstehen oft emotional, nicht faktenbasiert. Und ich argumentiere faktenbasiert und es erreicht die dann nicht, die Leute.
Ja? Ich glaube, bei vielen, die jetzt so ticken von der Einstellung, die wollen ja auch gar nicht erreicht werden, die haben ihre Einstellung.
Genau, genau. Ich könnte genügend Beispiele bringen, sogar aus meiner ehemaligen Klassenkameraden vom Abi. Da habe ich auch schon mit einigen politisch diskutiert. Die leugnen Fakten. Ja, die wollen das einfach nicht wahrhaben.
Warst du jetzt auf dem Abi-Treffen? Oder? Ich nehme mich auch. Aber
ja, Abi-Treffen und danach dann. Aber das würde zu weit gehen. Ja. Aber die Diskussion...
Ja, aber das kenne ich.
Das bringt nichts. Sie sind so verfahren. Das heißt, Argumente zählen da nicht mehr. Und dann ist es halt schwierig, irgendwas zu bewirken bei solchen Menschen.
Mhm.
Aber das Gleiche gilt fürs Business, für den Erfolg. Wenn ich erfolgreich werden will oder wenn ich erfolgreich bin, muss ich nach Faktenlage urteilen und Entscheidungen treffen, nach Zahlen, Daten, Fakten und nicht nach Emotionen. Klar kann ich mal ein Bauchgefühl haben, die Entscheidung, kein Thema. Das will ich gar nicht absprechen. Aber ich treffe jeden Tag hunderte von Entscheidungen. Die kleinsten Entscheidungen, die treffe ich auf Zahlen, Daten, Faktenbasis und nicht auf irgendwelche Emotionen. Stopp. Natürlich kann ich sie auf Emotionen treffen, bringt mich aber dann nicht vorwärts, ja, im Business erfolgreich zu werden. Und das ist so entscheidend, dass man sich mal da wieder bewusst drüber macht, was mache ich eigentlich? Selbstreflexion ist da das Schlüsselwort. Ich ergänze es. Ehrliche Selbstreflexion.
Ich wollte es gerade sagen, weil das ist ja auch so ein Überwort zur Zeitreflexion. Jeder gibt ja vor, sich permanent selber zu reflektieren. Ja. Aber die Frage ist immer, wie ehrlich ist man dabei?
Ja, genau. Wenn ich den Leuten erkläre, wie dumm sie sind, fühlen die sich selber nicht angesprochen. Ja. Das ist so lustig, weil keiner denkt, er ist dumm. Ja, dabei meine ich die oft. Ja. Das ist das Lustige. Ja, jetzt denken wir, der sagt sowas, das ist auch nicht der Gescheite, der hat die Weisheit auch nicht mit Löffel fressen, der macht auch seine Fehler. Ja, natürlich, klar. Aber nach Pareto-Prinzip urteile ich und treffe Entscheidungen nach Faktenbasis, ja, zum Großteil. Und verstrickt mich nicht im kleinen, kleinen, laut Pareto-Prinzip mit irgendwelchen Schwachsinn, wo eh nichts bringt. Ja. Und diese Selbstreflexion sollte jeder machen. Diese ehrliche Selbstreflexion sollte jeder mal machen, um überhaupt mal den Status quo rauszufinden. Wo bin ich überhaupt und wer bin ich und was bin ich und warum reagiere ich und warum entscheide ich das so und so? Mhm. Weil wenn ich kann mich erst verändern oder ich kann erst was besser machen, wenn ich den Ist-Stand kenne. Das ist, wie wenn wir jetzt Zahlen oder eine Renta bauen oder einen Vergleich machen will. Due Diligence. Ja, jetzt gucken wir uns die Zahlen an, wie es bisher läuft. Und dann habe ich einen Ist-Stand. Und ich brauche diesen Ist-Stand, zum planen zu können, wie sieht meine Zukunft aus, wo will ich hin? Also das elementar Wichtige ist erstmal, der Ist-Stand erstmal ehrlich zu analysieren. Und diese ehrliche Analyse ist oftmals hart, verletzend, unbequem, es tut weh. Aber wenn ich erfolgreich sein möchte, muss ich da durch. Und dann muss ich halt auch ehrlich zu mir sein. Dann muss ich halt sagen, ja, ich bin ein Dummschwätzer. Das ist halt so. Aber dann bin ich wenigstens ehrlich.
Du kannst dann ändern vor allem.
Ja, ja, dann brauche ich hier keine Bücher schreiben oder... Ich bin ruhig.
Yes, also sagen wir mal ein schöner Cliffhanger zu der Folge, unserem dritten Podcast mit deinen Weisheiten.
Ja.
Geh gerne nochmal an und ja.
Schaue immer, was du tust, dann weißt du, was du willst. Ja, ich möchte abnehmen. Warum bist du dann jetzt im McDonald's? Warum frisst du jetzt eine Pizza? Auch hier wieder ehrlich. Ja, weiß ich das eine Mal. Nein. Schaue, was du tust. Dann weißt du, was du willst. Sag dir das jeden Tag 5-6 Mal bei dem, was du machst. Ja, ich will fitter werden. Ja, erstmal muss ein Ziel ja klar definiert sein, zeitlich begrenzt, realistisch, realisierbar, schriftlich notiert, damit es überhaupt ein Ziel wird, sonst bleibt es ein Wunsch. Wenn wir das alles haben, es gibt ja ein paar wenige, die machen das sogar. Die sind ja schon mal eine Stufe voraus im Rest. So, und wenn ich dann mich immer reflektiere und sage, schaue, was du tust, dann weißt du, was du willst. Zum Beispiel, es geht ganz kleiner Schwenk in Atomkraft, in Politik. Ja, wir brauchen Atomenergie. Oder stimme ich aber für AKWs in Luft springen? Schaue, was du tust, dann weißt du, was du. Du musst mit mir nicht diskutieren, was du denkst. Ich schaue nur, was du gemacht hast. Das reicht mir, um ein Urteil zu bilden. Weil dich wähle ich dann nicht mehr. Nur zum Beispiel. Ja? Und das ist im Beruf genau gleich und es ist im Sport so, im Beruf so und im Privatleben, in der Beziehung. Ja, wie viele Beziehungen halten, Thorsten?
Ja, was sprichst du mich da so an?
Ja. Wie viele Ehen? Habe ich auch so gehabt. Sag, Leute, wenn ihr so 20 seid, lasst doch mit dem Kinder machen, könnt ihr noch später machen. Ihr müsst da jetzt auch nicht heiraten. Doch, doch. Und das geht eh nicht gut. Heute sind sie geschieden, Frau alleinerziehend, zwei Kinder. Typ macht jetzt einen auf Zampano und Big Love. Ja, aber was hat das dann die letzten 10 Jahre sollen? Also habe ich dann doch wieder recht gehabt, wenn die sich jetzt reflektieren und die würden sich nur aussehen. Ja, nee, die Kinder sind ja trotzdem nett und es ist doch trotzdem toll, dass die da sind. Ja, die geben dir ja auch was zurück. Ja. Natürlich geben sie dir was zurück, aber das war jetzt nicht der Inhalt der Frage. Ja? Aus heutiger Sicht, ja, die belügen sich selber. Ich würde es vielleicht doch wieder so machen. Aha. Hälfte vom Vermögen weg, weil es Frauen dann kriegt. Also, die Leute machen vieles einfach ohne Plan, ohne drüber nachzudenken und entscheiden und reagieren oft sehr emotional. Heißt jetzt nicht, dass ich nicht emotional reagiere. Ich bin ja auch überemotional.
Das kann man jetzt auch nicht behaupten.
Aber wenn ich jetzt mal aus meinem emotionalen Anfall raus bin, gucke ich, dass ich Entscheidungen immer faktisch treffe. Ne? Ja. Wenn ich kurz einen Mutanfall habe, dann treffe ich vielleicht mal eine Entscheidung, die ich vielleicht später bereue oder die vielleicht nicht so gut war, aber dann ist halt so. Aber ich rede so wichtige Pareto, so wichtige Entscheidungen im Leben. Da darf ich nicht nach Emotionen, weil ich jetzt gerade in eine Person verliebt bin. Weißt du, das hört sich jetzt hart an. Aber wenn ich Kinder habe, ich habe doch auch Verantwortung den Kindern gegenüber. Und wenn ich wollte nie Kinder deswegen haben, Wenn ich Kinder habe, will ich, dass die eine intakte Familie haben, mit Mutter, mit Vater, so wie man sich das vorstellt. Dann will ich mir keine Sorgen über dies und das und jenes machen. Mhm. Dann muss die Weiterentwicklung meines Partners ja trotzdem gewährleistet sein, damit man sich nicht auseinanderlebt. Die gleichen Interessen sollten da sein. Gleich um gleich gesellt sich gern. Wieder Sprüche ziehen sich zwar an, aber meistens kurzfristig. Dauer klappt ja nicht ganz so gut. Umso mehr Gemeinsamkeiten, umso besser. Aber das muss auch, da muss man dran arbeiten. Das wächst nicht von alleine 10, 20 Jahre lang. Ja, und deswegen trennen sich heutzutage wieder die meisten. Früher waren wir gezwungen, also meine Generation von meinen Eltern und Großeltern nach dem Zweiten Weltkrieg, die waren ja gezwungen, die konnten nicht einfach sich trennen. Da hat man einen Zusammenhalt gehabt. Die haben doch die Leute da auch noch Werte gehabt. Ja? Heute ist drauf geschissen. Ihr per WhatsApp, ich mach Schluss, tschüss. Ja, du lachst, aber das ist doch keine Seltenheit. Das
mach ich, schreib keine SMS. Ich muss ich genau... Muss ich gerade dran denken.
Lauter so Zeugs, also.
Yes! Wo du dich noch weiter in Rage redest.
Ich bin doch gar nicht in Rage. Bin ich in Rage? Nee.
Nee. Ich bin gespannt, wir machen das in 3 Jahren wieder oder vielleicht schon früher. Ja. Je nachdem, wie deine Promi-Karriere läuft.
Ja, gut, gut. Jetzt machen wir erstmal noch ganz groß MC Shape.
Ja.
Und dann gucken wir weiter. Währenddessen gucken wir, dass wir in Thailand und in Dubai noch schön Fuß fassen. Dubai ist ja jetzt gerade im Moment gerade ein bisschen schwieriger, aber Thailand fliegen wir jetzt am Samstag hin. Bauen wir gerade das Penthouse um und das wird unsere Altersresidenz.
Wenn ich nicht mal runterkomme, können wir da mal einen Podcast aufnehmen.
Ja, klar. So haben wir, ihr seid eins, Mario Apfelbaum ist ja, ja. Auch, haben wir auch in Pattaya in Thailand kennengelernt.
So nehme ich.
Ja.
Gut, dann vielen, vielen Dank.
Bitteschön.
Und bis bald.
I'll be back. Unternehmer Jam Session.